Die Philosophin und Publizistin Caroline Ehmke, unter anderem 2016 ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels, findet für ihre Texte eine präzise Sprache, weitet bewusst den Raum für Hintergründe und unterschiedliche Perspektiven. Kürzlich erschienen sind einige ihrer Reflexionen in dem Buch »Was wahr ist« über Gewalt und Klima. Caroline Ehmke, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen auf Radio 3. Hallo.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Hallo.
Was ist wahr? Was kann und darf ich glauben? Was weitergeben, indem ich es aufschreibe? Das sind wesentliche Fragen, die sich durch Ihr publizistisches Werk ziehen. Sind das Fragen, die Sie sich stellen, seitdem Sie auch journalistisch vor allem tätig sind?
Ja, vermutlich habe ich mir die schon vorher gestellt, bevor ich gearbeitet habe als Journalistin. Sie haben das erwähnt, ich habe Philosophie studiert. Also natürlich die Frage nach dem, was wahr ist oder was wir wissen können, war schon vorher eine der Fragen, die mich umgetrieben hat. Und sie hat sich dann aber nochmal mit einer ganz anderen, ich würde sagen, ethischen Last gestellt in dem Moment, in dem ich in Krisenregionen gereist bin. Und das war dann ab 99 mit dem Kosovo-Krieg sicherlich eine große Zäsur.
Darüber wird zu reden sein. In dem Buch finden sich zwei Ihrer Vorlesungen, die Sie im Rahmen der Wuppertaler Poetikdozentur für Faktuales erzählen.
Ja, okay.
2023
ja, klingt
haben.
Komisch.
Ja, genau. Man stolpert so ein bisschen über den Begriff, total. Das ist keiner, den man so im Alltag verwendet. Deswegen sollten wir vielleicht nochmal aufdröseln. Im Wesentlichen ging es dabei um die Bedingungen des Erzählens. Was hat es denn mit diesem Begriff Faktual auf sich?
Ja, also da muss ich mal dazu sagen, der ist mir sozusagen vorgegeben worden
das von
der Universität Wuppertal. Und es geht aber eben dabei um die Frage des Schreibens oder des Erzählens, das sich nicht an der eigenen Fantasie bedient, das also nicht erfinden darf oder kann, sondern das sich auseinandersetzen muss mit einer Wirklichkeit und damit natürlich ja vielleicht bestimmte Formen des freien Erzählens, des freien Erfindens sich nicht gestatten darf, sondern sich immer bei jedem Satz fragen muss, stimmt das? Ist das wahr? Gibt es dafür Dinge in der Wirklichkeit, die korrespondieren?
Und Sie drehen diesen Gedanken dann noch ein bisschen weiter. Sie schreiben unter anderem, was wahr ist, will entdeckt, befragt, begriffen, verstanden sein. Wer nachdenken will über das, was wahr ist, braucht also Demut. Ich habe erst einmal innegehalten.
Da strahlen Sie jetzt.
Ja,
oder schmunzeln.
Zumindest habe ich gedacht, aha, interessant, Demut an dieser Stelle. Ich meinte, begriffen zu haben, was Sie meinen, habe dann weiter die Ausführungen natürlich gelesen, aber möchte gerne an diesem Gedanken nochmal kurz verweilen. Was genau verstehen Sie unter Demut und warum brauchen wir sie? Was heißt das?
Ich glaube, mit Demut an der Stelle meine ich, dass alle diejenigen, die sich eben dieser Art von Erzählen verschrieben haben, also die über das, was wahr ist, nachdenken und berichten und Zeugenschaft abgeben wollen, brauchen Skepsis. Sie brauchen ein, ich würde sagen, das, was Jean Améry in anderem Kontext Selbstmisstrauen genannt hat. Also man darf sich nicht allzu schnell schon zufrieden geben mit dem, was einem naheliegend scheint, was einem angenehm erscheint, dass es wahr sein könnte. Ich glaube, man muss sich auch sehr genau befragen darauf, mit welchen Voraussetzungen ich mich begebe in eine Gegend, in eine Landschaft, in eine andere Kultur, in eine andere Gemeinschaft, mit welchen kulturellen Sichtblenden, mit welchen politischen Sichtblenden ich möglicherweise nur das sehen will, was mir vertraut ist, was anschlussfähig ist an das, was ich bisher schon geglaubt und gewusst habe. Und deswegen glaube ich, braucht es eine, also ich bin jetzt als Mensch ohnehin jemand, die Demut für eine oft unterschätzte Tugend hält, aber in dem Arbeitsfeld braucht es sie erst recht.
Dafür bedarf es ja erstmal ein großes Quäntchen an Selbstreflexion. Ja. Wie hat sich denn, würden Sie sagen, in Ihrer journalistischen, essayistischen Tätigkeit diese Frage der Demut in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt? Sehen Sie da eine Entwicklung? Haben Sie etwas gelernt, seitdem Sie...
Bei mir selber oder im politischen Feld?
Nö, erstmal bei sich selbst.
Also zum einen glaube ich, ich komme eben aus einer philosophischen Tradition, der Perspektivenwechsel und das Nachdenken über die Position der anderen von vornherein eingeschrieben ist. Ich habe bei Jürgen Habermas studiert. Ich komme aus der Tradition der Diskursethik. Und insofern ist das Mitführen und Mitdenken von Einwänden gegen das eigene Denken, von möglichen Gegenargumenten gegen das eigene Denken, mir schon... ja, sozusagen eingeschrieben gewesen aus der Philosophie heraus, bevor ich überhaupt in irgendein Kriegsgebiet gekommen bin. Und dann würde ich sagen, ist die Kernerfahrung und die Kernerschütterung aus Kriegsgebieten die gewesen, dass ich eben Menschen getroffen habe, die mir von entsetzlichen Gewalterfahrungen berichtet haben und ich sie nicht glauben wollte. Also wir kennen das auch, sicherlich diejenigen, die ein bisschen mehr vertraut sind mit überlebenden Literatur von Überlebenden der Shoah, dass es immer auch in diesen Kontexten der Gewalt den Moment gab, an dem Menschen gesagt haben, das können sie nicht begreifen. Sie können nicht begreifen, was für ein
Horror. Das ist so unvorstellbar.
Das Unvorstellbare. Und das heißt, extreme Gewalterfahrungen, Erfahrungen extremer Entrechtung stellen erstmal eine Anomalie dar. Die sind nicht das, was wir erwarten oder was wir wollen, dass es möglich ist. Und wenn man das einmal an sich selber erlebt hat, wenn man einmal erlebt hat, dass man eine Geschichte hört und denkt, nein, das ist Propaganda, das erzählt der mir, das kann nicht sein, ja. Und dann nachträglich feststellt, doch, das ist in allen seinen grauenhaften Details tatsächlich geschehen. Dann gibt es eben auch so ein Misstrauen gegen sich selbst, ja, also dann oder sagen wir mal so, dann gibt es eine größere Vorsicht gegen sich selbst, dass man vielleicht eben nicht vorschnell etwas abwehren soll, das einem möglicherweise nur unerträglich ist. Ja.
Und Sie gehen insofern einen Schritt weiter, als dass Sie das auch nochmal versprachlichen, diese Prozesshaftigkeit und tatsächlich auch für das, was Sie gehört, gesehen, was Ihnen berichtet worden ist, eine Sprache finden. Ich erinnere mich gerade, wir haben, glaube ich, 2014 hier im RBB ein Gespräch mit Ihnen gehabt, also ich über den Krieg erzählen. Das war eine Ausstellung, die Sie kuratiert haben im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, wo es genau auch um solche Berichte ging. Caroline Imke ist mein Gast hier auf Radio 3, was wahr ist, über Gewalt und Klima. Die philosophisch geschulte Publizistin, Essayistin und Autorin ist heute mein Gast und das auch noch in der Stunde. Thank you. Radio 3 am Nachmittag, Karel Bredenhorst haben wir hier gehört. Und im Gespräch bin ich mit Caroline Ehmke. Sie ist zu Gast hier auf Radio 3. Eine neue Veröffentlichung gibt es, was wahr ist über Gewalt und Klima. Und wir sprachen schon ein wenig über das Thema Gewalt. Auf das Klima, was unmittelbar damit zusammenhängt, werden wir natürlich noch zu sprechen kommen. Caroline Ehmke, in der ersten Vorlesung, denn es handelt sich ja um zwei Vorlesungen, die Sie gehalten haben. In dem ersten Text, da geht es vor allem eben um das Thema Gewalt. Und Sie erzählten uns schon, Sie sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder an Orte gefahren, an denen Menschen Gewalt erfahren haben. Extreme Gewalt waren als Journalistin und Reporterin in Ländern wie Afghanistan, Pakistan, Kosovo, Irak, Kolumbien, Libanon, Palästina und Israel unterwegs. Das ist ja etwas, was man wirklich wollen muss, denke ich mir. Was brachte Sie eigentlich dazu?
Ich habe das, glaube ich, gar nicht als so besonders empfunden. Würde eher sagen, dass es in diesen Gegenden und bei dem, was es dann dort vor Ort zu tun gibt, ist einfach alles zusammengekommen, was ich bin oder alles, was ich kann. Ja, ich hatte das Gefühl, ich muss mein alles, was ich gelesen habe, einsetzen. Ich muss mein philosophisches Denken einsetzen, aber natürlich vor allem eine Hinwendung zu anderen Menschen haben, eine Geduld aufbringen auch. Ihnen zuzuhören und auch ja vielleicht anderen Arten von Tempi beim Zuhören. Also oft sind Menschen in solchen Krisenregionen eben gar nicht mehr gewohnt, dass man ihnen zuhört, weil sie nicht mehr gewohnt sind, dass sie überhaupt als Menschen wahrgenommen werden, dass sie überhaupt zählen. Und ich glaube, dass mir ja, dieses vor Ort sein, unterwegs sein, in anderen Gegenden sein, das liegt mir.
Und wie hat sich Ihr Blick auf Gewalt, die Menschen angetan wird, durch all diese Reisen und Begegnungen verändert? Gibt es da überhaupt eine Veränderung oder schockiert das einfach nach wie vor?
Ich glaube, das ist eine richtig gute Frage. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich sie wahrhaftig beantworten kann. Da müsste ich wahrscheinlich erstmal richtig drüber nachdenken. Meine Vermutung ist, dass es sich nicht verändert hat in dem Sinne von, dass, wie ich über Gewalt nachdenke oder was ich über Gewalt gelernt habe, ist etwas, das ich jetzt sicherlich auch schon auch aus Literatur gewusst habe. Aber es fordert einen natürlich anders heraus. Also ich glaube, es ist weniger das Wissen, was sich verändert hat, als also ich glaube, die Last dieser Zeugenschaft, also sozusagen zu wissen, auch jetzt, wir sprechen im Moment, ich meine, während in unterschiedlichen Gegenden der Welt verschiedene Kriege toben, aber natürlich sind wir, glaube ich, beide jetzt besonders nah und besonders involviert bei dem, was in Israel und im Gazastreifen im Moment geschieht. Und ich glaube, Gewalt sozusagen in solchen Krisenregionen vor Ort erlebt zu haben, bedeutet eben auch, dass man nicht mehr wegschauen kann, dass man nicht mehr sich wegdenken kann, auch wenn ich in Berlin bin. Also das meine ich mit sozusagen Zeugenschaft oder Zeitgenossenschaft. Also einfach zu wissen, während wir beide hier sitzen, verrecken Leute. Ja, und das, glaube ich, hat sich verändert. Also ich fühle mich nie mehr unbeteiligt.
Das kann man wahrscheinlich auch nicht, wenn man es einmal so unmittelbar erlebt hat. Sie haben gerade davon gesprochen, dass uns beide das, was in Palästina, Israel passiert, möglicherweise besonders tangiert. Sie haben auch in dem Essayband Trotzdem Sprechen, unter anderem herausgegeben von Lena Gorelick, dazu einen Beitrag geleistet. Nun werden Sie, und das haben Sie jetzt mehrfach betont durch Ihre Arbeit, ja immer wieder Zeugin von Gewalt. Wo sind denn eigentlich die Grenzen des Beschreibens? Beschreibbaren? Was will, was darf man nach eigenem Ermessen auch möglicherweise nicht schreiben, wenn es um die Schilderung von Gewalt geht?
Ja, also ich glaube erstmal, ich glaube nicht an das Unaussprechliche. Ich glaube nicht daran, dass sozusagen extreme Gewalt etwas Außersprachliches bedeutet. Aber ich die Frage, Sie haben ja eine zweiteilige Frage gestellt. Also nicht nur, was sind die Grenzen des Erzählbaren? Also da würde ich immer sagen, da gibt es keine Grenzen. Alles ist erzählbar, alles ist beschreibbar. Uns gibt die Sprache alle Möglichkeiten, solche Gewalterfahrungen auch zu erzählen und zu vermitteln. Aber ich würde sagen, es gibt ethische Grenzen. Und die ethischen Grenzen liegen so, dass ich eben, ich erzähle ja, was andere mir erzählen. Also das Material ist nicht meins, das gehört nicht mir. Das sind die Leben von anderen, das sind die Erfahrungen von anderen, das ist das, der Schmerz von anderen. Und oft merkst du, dass jemand dir etwas anvertraut, was dir anvertraut wird, in dieser konkreten Situation, in einem bestimmten Gespräch, und eine Person aber, auch wenn du vorher gesagt hast, dass du darüber schreiben möchtest, auch wenn sichtbar ist, dass du dir Notizen machst, auch wenn es eine Zustimmung gab, dass du das veröffentlichen darfst, manchmal merkst du einfach, da erzählt jemand etwas mir, Caroline, die gerade dieser Person gegenüber sitzt.
Hat also eine große Intimität.
Genau. Auch. Und da ist, dann ist es eher eine Frage von da gibt es, glaube ich, keine Methodik für, und da gibt es auch, glaube ich, kein gutes Regelwerk für. Aber ich glaube, man hat manchmal einfach die Pflicht, dann Dinge zu beschweigen oder diskret zu behandeln und einfach das Gefühl dafür zu haben, das ist jetzt etwas, was nur in dieser Situation, in diesem Raum geschieht und was die Öffentlichkeit nichts angeht.
Man könnte diesen Diskurs jetzt weiterspinnen und auch über Fotos und Bilder sprechen, denn die haben einen enormen Einfluss auf das, was erzählt und gesagt wird, gerade wenn wir uns die aktuellen Konflikte und Krisen dieser Welt anschauen. Aber ich möchte ein Zitat noch bringen zu dem, was Sie gerade sagten. Sie schreiben, mein Schreiben über Krieg und Gewalt enthält nie nur eine Vorstellung von dem, was ist. Das Schreiben über Krieg und Gewalt wird getragen von einer Hoffnung, an der das Schreiben mitzuwirken sucht. Das Schreiben unterstellt ein universales Wir. Das schreibt die Publizistin und Autorin Caroline Ehmke, zu lesen in ihrem kürzlich erschienenen Buch Was wahr ist über Gewalt und Klima. Caroline Ehmke, woher nehmen Sie denn diese Hoffnung?
Ah, also zum einen, ich habe keinerlei pessimistische Faser in mir. Also ich kann gar nicht anders.
Das hilft wahrscheinlich auch, oder?
Und dann glaube ich natürlich auch, dass das Schreiben ohne eine solche Unterstellung, dass es ein universales Wir gibt, also ohne eine normative, ethische Unterstellung von einem solchen Wir, gar nicht sein kann, weil natürlich muss ich auch unterstellen, dass es Menschen hier in Deutschland interessiert, was ich schreibe über jemanden in Kolumbien oder jemanden im Kongo oder jemanden im Libanon. Ja? Also es geht überhaupt gar nicht ohne eine solche Vorstellung eines universalen Wir. Und ich würde einfach sagen, ich bin eben natürlich auch bin durch und durch Universalistin. Also ich glaube an dieses Wir.
Und darüber wird noch zu sprechen sein hier auf Radio 3. Caroline Ehmke bleibt mein Gast in dieser Stunde. Wir machen ein kleines Intermezzo, nicht nur mit Musik, sondern auch gleich mit Kulturkompakt, bevor wir dann über Hoffnung, Utopien und über ein universales Wir sprechen.